Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 225 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute für euch die Überraschung des Schwimmpodcastings. Denn manchmal kommt es anders, als man denkt. Die Folge war, sagen wir mal so, inhaltlich anders geplant und deswegen fange ich sonst ja gerne an mit, was erwartet uns heute? Und heute geht es eher darum, was erwartet uns nicht. Wir werden nicht thematisieren, dass Dirk Lange sein Engagement in Frankfurt beendet hat. Angedeutet hatte das schon ein kryptischer Post von Melvin am 26.02., der so irgendwie in die Richtung deutete, es war so, okay, irgendwas ist da los, irgendwelche großen Veränderungen stehen da an in Frankfurt. Und schon gute 8 Tage später machte es dann die SG Frankfurt auch offiziell. Dirk Lange hat nämlich die SG Frankfurt zum 1.3. als Cheftrainer verlassen. Damit hat Volker Kämmerer, die beiden führten das Sage oder führten die Riege ja bisher gemeinsam parallel gleichberechtigt nebeneinander her. Jetzt ist Volker dort der Alleinherrscher am Beckenrand und darf bestimmen, was gemacht wird und was gelassen wird. Mehr dazu gibt es dann aber in der nächsten Woche. Dann werden wir uns heute nicht beschäftigen mit den Wettkampfhöhepunkten aus Heidelberg und Sachsen von den dortigen Landesmeisterschaften, wobei eine Sache mir dann doch ganz wichtig ist, hier noch zu erwähnen, nämlich Maja Tobin. Die müssen wir hier kurz mal ansprechen, denn in der Staffel für den Dresdner SC schwamm sie in 55,46 Sekunden den schnellsten Split der gesamten Veranstaltung, war damit die Schlussschwimmerin und weiß ich jetzt gar nicht, wohin sie die Dresdner damit brachte, vermutlich auf Siegerpodest irgendwo, im Zweifel sogar nach ganz oben. Sei es drum, diese 55,46 hätte letztes Jahr als Einzelzeit ganz knapp nicht gereicht, um sich für die 4x100 Freistilstaffel des DSV zu qualifizieren und zu empfehlen. 2025 schwamm sie 55,68 Sekunden, also knappe 2 Zehntel langsamer zum Saisonhöhepunkt bei den deutschen Meisterschaften. Und wenn man dann so auf die restlichen Ergebnisse aus Sachsen schaut, lässt das diese 55,46 noch in beeindruckenderem Licht erscheinen, denn viele hatten doch mit Formproblemen in dieser sehr anstrengenden Saisonphase zu kämpfen. Also da Augen auf nach Dresden und auf Maja, ich glaube, da könnte noch einiges kommen. Was erwartet uns stattdessen heute? Wie gesagt, meistens kommt es anders, als man denkt und heute war mal wieder so ein Tag. Denn Timo Sorgius hat im Swimcast-Poolhäuschen Platz genommen. Ihr habt das schon in dem Episodentitel gelesen. Und was eigentlich so als kurzer Plausch von Pi mal Daumen 20 Minuten über den Wechsel von Leipzig nach Wiesbaden geplant war, entwickelte sich zu einem Einblick hinter die Kulissen eines Profisportlers und eines Jugendsportlers, der schon viele Wechsel hinter sich hat. Denn in diesem knappen 50, 52 Minuten offenbart sich das Bild eines Mannes, der in jungen Jahren schon unfassbar ehrgeizig gewesen ist und im wahrsten Sinne des Wortes eine bewegte Biografie hinter sich hat. Von jemandem, der den Vergleich mit stärkeren Athleten immer gesucht hat und für ihn ganz normal zum Selbstverständnis dazugehörte, um zu wachsen und um weiter voranzukommen und welche Hürden und Schwierigkeiten da so auf dem Weg liegen, wie es ist, als Profisportler seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und was da so manchmal an Steinen auf die Fahrbahn geworfen wird. Das erzählt uns Timo alles in diesem doch sehr, sehr offenen und sehr ehrlichen Dialog. Doch bevor wir damit einsteigen, möchte ich einen Dank ausrichten an alle Supporter, die in den vergangenen Wochen und Tagen wieder ihre Münze in den Hut geworfen haben, in die virtuelle Badekappe unter paypal.me/swimcast. Könnt auch ihr Teil der Supportergruppe werden und der Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken. Natürlich könnt ihr das auch über Instagram-Nachrichten, über E-Mail-Nachrichten an andre@swimcast.de. Feedback, Kritik ist dort immer herzlich gerne willkommen. Und wenn ihr das Ganze hier finanziell unterstützen möchtet, dann steht euch das PayPal-Konto offen, paypal.me/swimcast. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ebenso wird der kommende Timo Sorgius Talk präsentiert von Speedo, die ihre Zusammenarbeit auch im Jahr 2026 mit dem Swimcast zusammen verlängert haben, was mich sehr, sehr freut, weil es in beiderseitigem Einverständnis eine Wertschätzung der gegenseitigen Arbeit und Unterstützung ist. Das ist also nicht zuletzt auch euch zu verdanken, die ihr dort Speedo supportet und fleißig in den entsprechenden Klamotten durchs Schwimmbecken schwimmt. Und es gibt einen zweiten neuen Sponsor dieses kleinen, aber feinen, chlorhaltigen Hörspiels und das ist DFT Sports. DFT Sports ist euer Partner für Trainingslager in Europa und Ägypten. Warum rutscht Ägypten hier rein? Weil DFT Sports der Exklusivanbieter für Trainingslager in Soma Bay ist. Also dort, wo auch die DSV-Nationalmannschaft regelmäßig ihre Zelte aufschlägt, um Sonne zu tanken, um die Vitamin-D-Speicher wieder aufzufüllen. Reichlich begleitet von diversen Instagram-Stories von all den Bundesstützpunkten und Nationalkadern, die da unterwegs sind. Klickt gerne mal auf den Link unten in den Shownotes, dort habe ich euch die DFT-Angebote, die Schwimmtrainingslager verlinkt. Schaut mal rein und vielleicht ist da auch etwas für euch dabei, wenn ihr Richtung Herbst ein bisschen in die Sonne möchtet. Wie heißt das so schön? Wir gehen jetzt rein ins Interview mit Timo Sorgios und hören uns nächste Woche wieder, dann am 20. März, mit all den Themen, die wir diese Woche geskippt haben, dem, was noch dazukommt und einem bunten Strauß an Möglichkeiten. In diesem Sinne, gute Unterhaltung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Mir heute zugeschaltet im Swimcast Poolhäuschen ist eine der tragenden Säulen der Freistilstaffeln, der langen Freistilstaffeln des DSV der vergangenen Jahre und jemand, der durchaus noch höhere Ambitionen pflegt. Und damit sage ich herzlich willkommen, Timo Sorgios.
Hallo.
Hi Timo, ich sehe nicht viel von deiner Umgebung. Hol mich doch mal und die Zuhörenden ab. Wo treffe ich dich gerade? Wo bist du gerade unterwegs?
Aktuell bin ich sogar gerade bei meinen Eltern zu Hause, im alten Kinderzimmer. Ich hatte heute noch ein paar Termine in Konstanz, deswegen bin ich gerade in Deutschland noch. War beim Friseur und ein paar andere Sachen. Habe noch ein bisschen an meiner Webseite gearbeitet. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen zu Hause und eigentlich in meinem alten Kinderzimmer.
Wann soll die Webseite online gehen? Wann können wir dich stalken?
Ja, Plan ist so in 2 bis 4 Wochen. Also ich bin jetzt ein bisschen noch dran. Bin ein bisschen mit dem Programm im Konflikt ab und zu mal, aber Ziel ist so 2 bis 4 Wochen, es fertig zu kriegen. Hauptsache für die ganzen Sponsoren etc. Und ja.
Ja. Timosorgios.de oder?
Ja, nicht ganz, also Timo-Sorgios.de.
So nah dran. Timo-Sorgios.de. In 2 Monaten ist sie online. Setzt euch einen Marker am Kalender. Ich will keinen Zeitdruck aufbauen.
Ja, spätestens.
Du bist relativ frisch aus Südafrika, aus dem Trainingslager wieder zurückgekommen. Wie war's dort?
Erstaunlich schön wieder. Also wir waren letztes Jahr das erste Mal in Südafrika. Also für mich das erste Mal Südafrika. Es war relativ schön. Es war wieder warm. Wir hatten Höchsttemperaturen von 38 Grad. Das Wetter ist toll dort. Die Anlage ist echt top, also es ist wie auf einem Unigelände quasi. Eigene Apartments, selber kochen, Zusammenhalt mit der Mannschaft ist echt top. Wir hatten jetzt die letzte Woche ein bisschen schlechteres Wetter, da hatten wir so morgens knapp 12, 13 Grad. Aber im Wasser war es angenehm warm, deswegen war es nicht das Problem. Aber sonst schöne Zeit, schöne 3,5 Wochen in Südafrika verbracht. Rugby-Spiel angeschaut, in der Mall gewesen, Kapstadt erkundigt, wandern gewesen, deswegen war echt schön.
Was war so inhaltlich auf dem Plan, inhaltlich sportlich?
Unterschiedlich, also an sich ein bisschen Grundlagen am Anfang, also ein bisschen mehr Kilometer wieder reinkriegen, kleiner Aufbau. Also wir hatten, da ist eigentlich ein bisschen gelogen, wir hatten am Anfang, wir sind am, ich glaube, Donnerstag angekommen, hatten dann 2, 3 Tage Training, hatten dann am Samstag Wettkampf, also für die Leute, die passend gemeldet haben, hatten Freitagabend Wettkampf und Samstagvormittag Wettkampf, sonst hatten die anderen halt noch am den ganzen Samstag quasi Wettkampf, da bin ich 200 Lagen, 200 Freistil und 50 Freistil geschwommen, plus 100 Rücken Staffel. Lief ganz okay, also 200 Lagen, 6 Sekunden Bestzeit, aber die Zeit ist von 2019 gewesen.
Pro Jahr 1 Sekunde, komm.
Ja, nee, und danach quasi ging es in den Aufbau rein, Kilometer schruppen, bis hoch zu, ja, 2x7 Kilometer am Tag. Und hinten raus, ja, haben eigentlich das Niveau ziemlich hochgehalten, mit den 7 Kilometern mal wieder in Belastung reingenommen. Und ja, sind dann jetzt schon seit Donnerstag wieder zurück. Aber ja, an sich sehr viele Grundlagen.
Das war jetzt so vermutlich der letzte große Belastungsblock, bevor es dann in die, jetzt in die Vorbereitung für die deutschen Meisterschaften geht und dann auch die Europameisterschaften? Oder wie, was ist noch geplant? Was kommt da noch?
An sich, ja, wir haben jetzt gerade so eine Übergangswoche nach dem Trainingslager, ein bisschen weniger Kilometer, also was heißt weniger, wir haben auch schon so 5 bis 6 Kilometer noch, gehen jetzt aber heute und morgen, also heute sind wir ein bisschen weniger gemacht, morgen machen wir auch weniger, weil wir am Wochenende in Lausanne Wettkampf haben. Müsste der Swim Cup sein, wenn ich es richtig weiß. Also das letzte Mal war ich 2019 auch mit Saarbrücken damals noch in Lausanne beim Wettkampf. Und danach ist ja nicht wirklich tapern angesagt, aber schon ein bisschen ruhiger, schneller, bisschen Tempo reinkriegen, Easy Speed reinkriegen im Training und dann quasi Fokus auf Schweizer Meisterschaften, die sind 2 Wochen vor den Deutschen und dann 2 Wochen später dann die Deutschen noch. Und quasi Ziel ist, an den Deutschen zu performen.
Ja. Ja. Schön. Also eigentlich klingt nach einem guten Timing mit 2 Wochen vorher Schweizer Meisterschaften. Dann.
Ja, also letztes Jahr hatte ich 2 Wochen vorher, glaube ich, war es Stockholm, wo ich mit war. Mhm. Mache ich dieses Jahr nicht mit. Einfach weil, also bei einer Schweizer Meisterschaft im Finale zu schwimmen, muss man ein Jahr in der Schweiz wohnen. Das habe ich jetzt, bin ich jetzt seit Februar, wohne ich ein Jahr in der Schweiz. Kann ich quasi jetzt Finale mitschwimmen und quasi der Verein, den Verein so ein bisschen unterstützen. Deswegen sage ich, komm, ich schwimme die Schweizer Meisterschaft mit, macht auf jeden Fall Spaß und das Feld ist mit Noe Ponte etc. auch echt gut besetzt und gerade so als nochmal Probe vor den Deutschen echt top. Und ja. Direkt in Uster.
Du, jetzt bist du wieder zurück auf Anfang, quasi aus Südafrika, zurück nach Konstanz, dort, wo deine Karriere mal begonnen hat. Du bist 2003 geboren und dann mit Sicherheit in Konstanz auch das Schwimmen gelernt und hast dich dort entwickelt, bevor dann einige Vereinswechsel gefolgt sind. Und das ist ja auch so der Grund unseres Zusammentreffens hier, dass wir uns einmal unterhalten über deine Ankündigung der vergangenen Woche, war es, glaube ich, oder müsste jetzt fast 2 Wochen vielleicht auch her sein, dass du das Startrecht wechseln wirst aus Leipzig nach Wiesbaden. Und das kam, ehrlich gesagt, ziemlich überraschend, so von außen sehend. Das war nicht zu erwarten, zumal es ja Anfang der Saison noch hieß, du wirst den Leipzigern weiterhin die Treue halten. Bevor wir aber dort zu diesem letzten schweren Part kommen, so, wenn ich drüber nachgedacht habe, fand ich, dass so Vereinswechsel oder Standortwechsel eigentlich von Jahr zu Jahr oder von der Jugend zum Erwachsenenalter immer schwerer werden. Du bist 2016 nach Halle gegangen, mit 13 Jahren damals. Das ist wahnsinnig jung, weil Halle nun auch wirklich nicht ums Eck ist von Konstanz. Was war der Grund damals für die Entscheidung und wie war es dann überhaupt mit 13 auszuziehen?
Also Grund war damals, also ich wollte immer schon besser werden im Schwimmen. Ich habe hier Schwimmen angefangen, wie gesagt. Mein damaliger Trainer meinte, er sieht das Potenzial in mir. Und dann ist bei uns 2015 in Konstanz ein Schwimmbad abgebrannt, 1 von 3. Und dann wurde ihm auch noch gekündigt. Dann hat er gesagt, wenn ich was erreichen möchte, muss ich wechseln. Am besten an den Stützpunkt. Und er wurde dann bei den, ich glaube, deutschen Meisterschaften 2016 angesprochen, beim Mehrkampf, bei mir war es, glaube ich, noch, ob ich nicht wechseln möchte. Damals wurde er, glaube ich, sogar von Halle angesprochen, von einem Trainer aus Halle. Und hat mir das quasi gesagt, vorgeschlagen, ich soll es mir mal anschauen. Und dadurch, dass ein ehemaliger Konstanzer oder Konstanzer damals, da war ich wahrscheinlich so 8, 9 Jahre alt, auch nach Halle gewechselt ist, das ist der Janik Hönsch. Der war auch damals, also war auch bei den deutschen Meisterschaften lange Strecke. Ich glaube, das Beste, was er hatte, war 3. Platz bei 800. Und damals habe ich schon gesagt, ich möchte auch irgendwann hin. Und dann wurde quasi die Tür geöffnet, ja, die wollen nicht haben, und nicht so gut. Schaue ich mir mal an und dann Probewoche gemacht und dann direkt gesagt, gut, da möchte ich hin. Das passt hier alles. Und ja, es war am Anfang sehr schwer für mich, mit 13 auszuziehen, quasi 600 Kilometer entfernt. Aber ich habe das ja gemacht, damit ich quasi meinen Traum quasi verwirklichen kann, diesen Sport. Es war schwer, aber ich war am Anfang, ich glaube, alle 2 Wochen waren entweder meine Eltern da, also meine Mutter meistens, oder ich bin nach Hause geflogen, also von Halle nach Stuttgart geflogen und meine Mutter hat mich dann abgeholt. Und mit den Jahren wurde es dann immer weniger. Bis hin später in Leipzig war ich vielleicht 2, 3 Mal im Jahr zu Hause. Aber das ist alles Gewinnungssache.
Ja. Was hattest du Angst, alleine dann dort zu sein, auch so heimwehmäßig oder keinen Anschluss zu finden? Wie war das?
Angst ist relativ. Also es war halt alles neu für mich, für den kleinen Timo quasi, mit 13. Also das Schwerste für mich war nicht das Training unter der Woche, sondern meistens am Wochenende, wenn dann heißt, am Freitagabend oder Samstag früh nach dem Training, ja, wir gehen jetzt nach Hause zu unserer Familie, verbringen das Wochenende. Ich mit meinen 13 oder 14 Jahren am Ende im Internat geblieben, manchmal am Sonntagabend noch selber Essen gekocht, weil es kein Essen gab in der Mensa. Das waren schon schwere Zeiten, aber wird ziemlich schnell erwachsen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich bereue nichts und es war echt auch eine schöne Zeit, es war zwar eine schwere Zeit, aber ich bin meinen Weg gegangen irgendwie und hat alles funktioniert.
Also ein bisschen aus der Not geboren mit dem Schwimmhallenbrand und dem Verlassen des Trainers, da muss man sich dann neue Wege suchen. 2 Jahre später ging es dann zurück in den Südwesten Richtung Saarbrücken 2018. War das auch eine sportlich getriebene Entscheidung oder dann auch irgendwann, dass du schulisch oder wieder näher ans Elternhaus wolltest?
Das war so eine Mischung aus allem Möglichen. Also damals, wo ich nach Halle gewechselt bin, war dann ziemlich schnell klar, dass der Herr Embacher, also mein damaliger Coach, also in Leipzig mein Trainer, wechselt nach Leipzig und hat quasi die ganze erste Mannschaft weggenommen, quasi für die ganzen Kleinen, die ganzen Vorbilder. Und dann haben, wenn ich es richtig weiß, sogar noch ein Trainer gefehlt bei uns. Ich war dann quasi in der 7. Klasse, wenn ich es richtig weiß, 6., 7. Klasse, 7. glaube ich. Und da hatten wir innerhalb von einem Jahr 2 oder 3 Trainer, also die ganze Zeit gewechselt. Zwischendurch hatten wir auch bei Paul Biedermann mal Training. Und dann habe ich irgendwann, also dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, ja, okay, ich muss wieder wechseln, weil über mir ist wirklich keine Spitze mehr da, keine Vorbilder und ich so, gut, wann wenn nicht jetzt, ich bin noch jung, ich habe quasi noch mein ganzes Leben vor mir und dann habe ich mir in ganz Deutschland die ganzen Stützpunkte angeschaut, also ich habe wirklich, ich glaube es war im Mai oder so bin ich gewechselt, also spontan wieder nach Konstanz gewechselt, habe mir dann bis zu den Sommerferien Zeit genommen, ganz Deutschland zu erkundigen, auch die Schweiz, ich war in Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, Probewochen machen, wirklich überall in Deutschland, auch in Winterthur bei meinem damaligen Trainer aus Konstanz. Und dann habe ich mich quasi am Ende für Saarbrücken entschieden, weil es da einfach, da hatte ich eine starke Trainingsgruppe, war direkt in der ersten Mannschaft, kam mit dem Trainer ziemlich gut klar und es war näher an der Heimat, aber das ist für mich immer so, am Ende ist es mir, blöd gesagt, egal wo ich trainiere, ob ich jetzt in der Schweiz bin, ob ich jetzt in, blöd gesagt, Polen bin, ganz Europa verteilt, das ist mir am Ende egal. Für mich der Sport quasi an erster Stelle. Und wenn ich sehe, okay, da macht's Sinn, da ist eine gute Gruppe dabei, da macht's mir Spaß, der Trainer ist top, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, mache ich nicht. Ja. Also ja, war für den Sport an sich, ja.
Das klingt super zielstrebig. Wer hat sich da um die ganze Organisation gekümmert von den Probewochen? Ich stelle mir das schwierig vor, die Adressen raussuchen, Leute anschreiben oder hinterher telefonieren. Wann kann ich kommen? Wann passt es auch? Durch welche Hände lief das?
An sich über meine Eltern, also über meine Mutter an sich nur. Mittlerweile sage ich, man kann sagen, sie ist meine Manager mittlerweile. Auch manchmal, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin im Trainingslager und irgendwelche Fragen habe oder sei es Homepage, irgendwelche Anfragen habe und kurz mit meiner Mutter telefoniere und anderen Leute im Raum sind, dann mache ich manchmal den Spaß und ich rufe jetzt meine Managerin an und gehe dann wirklich ran, spricht hier meine Managerin. Das hat alles damals meine Mutter geholfen quasi, weil, blöd gesagt, ich war 15, wenn überhaupt, hatte gar keine Kontakte, da hat sie quasi wirklich die Stützpunkte angeschrieben, ist das möglich, wie kriegen wir das hin, hat mich auch meistens dorthin begleitet, im Hotel geschlafen oder was auch immer, die hat da schon ziemlich viel damals für mich getan, ja.
Es hielt dich 2 Jahre in Saarbrücken und dann kam der Wechsel nach Leipzig 2020, da warst du also 17. Hattest du das Abi da schon durch oder hast du das nach Leipzig dann mitgenommen?
Ich bin 2020 zu Corona gewechselt. Das war quasi bei mir so ein, ich hatte schon den Blick quasi, ich möchte wechseln, weil in meiner damaligen Trainingsgruppe in Saarbrücken sind manche in die USA gewechselt. Christoph Hildebrand ist damals entweder aufgehört oder nach Schweden ausgewandert. Und da war für mich so klar, okay, es muss wieder was Neues her. Und damals in Halle war ich bei der Frau Embacher, also bei der Frau von von Herrn Embacher quasi, in der Trainingsgruppe. Und dann habe ich gesagt, gut, wir hatten die Kontakte noch. Ich möchte im Sommer nach Leipzig wechseln. Und dadurch hatte ich immer diesen Kontakt. Aber durch Corona, dann hieß es so, ja, alle Minderjährigen müssen aus dem Internat raus in Saarbrücken. Und dann war es für mich ziemlich schnell so, okay, ich muss raus, obwohl ich, glaube ich, Perspektivkader damals schon war, bin ich wieder nach Konstanz gewechselt und dann im Juni schon, im Juni bin ich dann nach Leipzig gewechselt, dort quasi angefangen mit im Training. Schule habe ich bis, ja, rein theoretisch seit Corona, also 2020 im März oder so hieß dann auf einmal Homeschooling. Habe ich dann hier alles quasi in Konstanz Homeschooling gemacht. Bin dann quasi nach der 10. Klasse abgegangen. Ich hatte damals, also war auf dem Gymnasiumkurs in Saarbrücken, nach der 10. Klasse abgegangen und dann nach Leipzig gewechselt. Dort habe ich die Schule angefragt, wie das aussieht. Mir fehlen jetzt noch 3 Jahre bis zum Abi. Passt das alles? Ich hatte 1,9 im Schnitt. Jetzt wirklich nicht, dass ich ja, okay, ich musste an sich nie was für die Schule machen. Ich war ziemlich gut immer dabei gewesen. Nicht immer gut irgendwie, ich will nicht sagen durchgemogelt, aber 1,9 spricht für sich, so nie was gelernt wirklich. Und dann hieß es so, ja, Schule kein Problem, aber ich müsste die 10. Klasse wiederholen, weil Sachsen so ein hohes Bildungsniveau hat. Und da habe ich für mich entschieden, okay, 4 Jahre heißt bei mir Olympiasaison. Und da war für mich schon so, okay, ich werde mit der Schule quasi abbrechen für den Sport. Bin dann quasi 2020 von der Schule abgegangen, habe dann in Leipzig einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, 1 Jahr lang. Bis 2021 und dann eine Ausbildung angefangen, die dann aber auch nicht geklappt hat, weil es einfach mit dem Sport nicht vereinbar war. Und dann im, lass mich überlegen, ein Jahr, also dann habe ich quasi 2021 3 Monate oder 4 Monate eine Ausbildung gemacht, in der Probezeit wieder gekündigt, weil es nicht mit dem Sport vereinbar war, weil ich, bei mir war immer so 8 Einheiten mindestens. Und in der Schulzeit dann so, ja, in der Schule wird alles geregelt, du kannst 9-10 Mal die Woche trainieren. Hat dann nicht geklappt und dann war für mich klar, okay, ich habe diesen Traum, ich möchte zu Olympia. Und ich so, gut, dann breche ich die Ausbildung ab, habe dann noch einen Dreivierteljahr mich quasi privat finanziert über meine Eltern und bin dann damals 2022 zur Bundeswehr. Das ist so der ungefähre Weg.
Da sind einige Stolpersteine dabei. Ich bin angetan und fast ein bisschen sprachlos ob dem, was da so alles auf dem Weg lag. Ich habe mir tatsächlich aber auch kurz auf die Lippe gebissen, weil ich dieses Abitur so vorausgesetzt habe, als wäre das so selbstverständlich und ohne zu wissen, dass du jetzt die Schule dann nach der 10. Abgebrochen hast, also 10. Klasse Abschluss ist ja eigentlich gar kein Abbruch in dem Sinne, ist ja auch alles fein, so vor allen Dingen mit der Perspektive, den Sport in den Vordergrund zu stellen und so, ist mir auch nochmal wichtig hier, das an der Stelle zu betonen, dass da jeder seinen Weg selber finden muss und Ausbildung kann ja auch dann sehr gut funktionieren, wenn das mit den Firmen oder mit den Partnern entsprechend funktioniert. Jetzt hast du eine Antwort tatsächlich schon kurz vorweggenommen, dass es ja irgendwann dann schwierig wurde nach der Schule. Das Ganze muss finanziert werden. Warst du da schon in den Förderungen drin und enthalten?
Schwierig. Also ich hatte ganz lange, also immer noch die Sporthilfe quasi als Förderung. Anfangs noch Perspektivkader und dann mit die letzten 2 Jahre Olympiakader. Also es sind immer erst 700 und 800 Euro im Monat. Und dann, also 2020 hatte ich ja das Bundesfreiwilligendienst, da habe ich noch Geld dazu verdient. Dann das also die Ausbildung angefangen, 3 Monate Gehalt bekommen und danach erstmal 3-4 Jahre kein Gehalt. Aber genug auf der Seite gehabt, also gespart quasi schon, um mir das Jahr zu finanzieren privat, bis auf die Wohnung etc. Und dann, wie gesagt, Bundeswehrgehalt, Sporthilfe dazu noch, das ging ja eigentlich ziemlich gut, ja.
Ja. Das ist ja dann der häufige Weg, den viele Aktive gehen, entweder zur Bundeswehr oder zur Polizei, weil das dort mit vereinbar ist. Da warst du ja auch nicht alleine im Bataillon, da trifft man ja den einen oder anderen Schwimmkameraden wieder, mit dem man dann dort so durch die Wehrdienste geht. Man ist dann also dort noch so unter sich. Würdest du sagen, das war dann eine ziemlich sorgenfreie Zeit Richtung Paris 2024?
Das auf jeden Fall. Also die Jahre in Leipzig waren echt schön. Also starke Trainingsgruppe. Ich weiß, am Anfang war ich mit, glaube ich, 2 Jahren der Jüngste in der Trainingsgruppe. Wir waren 13 Leute. Die Älteste war, ich glaube, 11 Jahre älter, Lisa Graf damals. War echt eine tolle Trainingsgruppe. Dann hat mit der Zeit immer mehr aufgehört. Aber wir waren immer noch ein ziemlich starkes Team mit David und Marek. Training hat Spaß gemacht. Finanziell lief es echt gut für mich. Wohnung gehabt, nah an der Schwimmhalle, Physiotherapie, alles top. Und dann wirklich vollen Fokus auf Olympia. Hat dann auch zum Glück geklappt. Und ja, deswegen echt sorgenfreies Leben bis dahin, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem Olympia-Erfolg. War das dann auch so der große Traum, wie du ihn dir erträumt hast? Oder wie war so das Gefühl dann, Realität?
Schwierig. Also ich habe immer damals so, ich denke von Jahr zu Jahr meistens und habe gesagt, gut, ich möchte dieses Jahr die EM schaffen, das nächste Jahr möchte ich zur WM schaffen. Und dann war wirklich dieses olympische Jahr da und ich so, an sich, Olympia wäre schon was Schönes. Aber schauen wir mal, wie das Jahr läuft, ob ich gesund bin, ob ich mich verletze, was auch immer. Und dann bin ich die Quali geschwommen. Der erste Wettkampf war die Swim Open in Berlin mit Joscha zusammen. Da hatten wir ja echt ein gutes Finale und Vorlauf auch. Also Vorlauf war jetzt noch so, okay, muss schon noch was drauflegen. Und dann im Finale mit Joscha zusammen sich gebettet. Letzte waren wirklich Kopf ins Wasser genommen und wirklich alles raus, was ging. Mit der 1, ich glaube 47,5 war es damals, war ich echt zufrieden. Und ich so, gut, vielleicht die Woche später war ja noch die deutsche Meisterschaften, geht noch mehr. Da hatten ja sogar Joscha und ich beide so einen Aussetzer. Da ging dann gar nichts mehr bei den Deutschen. Wir waren glücklich über eine Finalteilnahme. Aber im Nachhinein, dieses zu realisieren, man war bei Olympia oder hat die Quali geschafft, war schon was Tolles. Klar hatte ich irgendwann diesen Traum, ich möchte dahin. Und dann, ich fahre jetzt, also spätestens, wo es dann hieß, ja, Tasche packen für Olympia oder Einkleidung für Olympia, dachte man sich so, okay, das ist jetzt wirklich so und nicht, ich möchte dahin, sondern du fährst jetzt dahin und viel Spaß. So, das war halt schon überwältigend, ja. War schon sehr schön, ja.
Vor Ort das Erlebnis dann vermutlich nochmal auch ähnlich überwältigend mit Dorf, mit der großen Schwimmarena, mit dem Who is Who der Sportlandschaft, das dann dort sich verläuft auf dem Campus.
Das auf jeden Fall, ja. Also, Dorf war top, Schwimmhalle war echt top. Gerade dieses, man läuft da rein, man sieht gefühlt gar nicht mehr die Tribüne von ganz oben, unten von ganz oben und wenn die Halle noch voll war, Glück gesagt, ein Fußballstadion ist ein Witzel nebendran, man steht da unten drin und wo bin ich hier? Stimmung ist top gewesen. Klar, meine sportliche Leistung war dann nicht so, dass ich sage, ich bin zufrieden, aber erste Olympische Spiele, ich war 21 und ich denke mal, dafür habe ich es gut gemacht. Und daran kann man jetzt quasi 4 Jahre drauf aufbauen, ja.
Ja, es geht ganz vielen so, dass sie bei den ersten Olympischen Spielen, dass das eine Lernerfahrung ist, eben weil es diese große überwältigende Aura auch hat, ne, dass man da unter dem Druck nicht ist. Nichtsdestotrotz, ihr seid ins Finale geschwommen mit der 4x2-Staffel, das ist aller Ehren wert.
Ja.
Da muss man erstmal hinkommen. Und jetzt höre ich eigentlich daraus, dass das in Leipzig soweit alles Chico war, alles gut lief, so die Erfolge waren da, die Unterbringung war da und trotzdem hast du dich dann Anfang 25 für den Wechsel in die Schweiz zum SC Uster entschieden. Wie kam es dazu?
Wie gesagt, also bis Olympia war alles top in Leipzig. Und danach haben quasi, ich wusste schon von David und Marek davor schon, so, okay, sie überlegen aufzuhören, sind beide 28, 29 Jahre. Und ich so, ich war nie einer derjenige, der alleine trainieren konnte, deswegen bin ich auch so oft gewechselt. Ich habe immer jemand im Wasser gebraucht, mit dem ich trainieren kann, der stark im Wasser ist, mein Trainingstempo hat. Und dann war für mich so, okay, die zwei werden jetzt demnächst irgendwann aufhören. Ich bin mal auf der Suche nach was Neuem. Habe mich dann so ein bisschen umgehört und da war wieder meine Kontakte im Spiel. Mein erster Trainer hier in Konstanz, der quasi damals gesagt hat, wenn du was erreichen möchtest, dann wechsel. Ist mittlerweile kein Trainer mehr, der hat ein eigenes Hotel, aber ich hatte immer noch Kontakt zu ihm. Und der war damals auch in der Schweiz Trainer. Und da ist so ein bisschen der Kontakt entstanden. Er so, ja, in Deutschland sieht das ähnlich wie ich, gibt halt quasi nur 3, 4 Stützpunkte. Graue Schwimmer sind die meisten im Ausland, bis auf Magdeburg. Der richtige Langstreckenschwimmer bin ich jetzt nicht. Und dann ich so, also ja, schau dir mal Uster an. Und so ist ein bisschen der Kontakt entstanden. Und dann habe ich für mich entschieden, gut, hatte eine Probewoche direkt nach der Kurzbahn-Weltmeisterschaft gemacht in Uster. Und da war für mich schon klar, die Trainingsgruppe ist echt top. Und habe dann ziemlich schnell gesagt, okay, ich mache jetzt den Wechsel, jetzt oder nie. Und so ist ja quasi Kontakt in die Schweiz entstanden und ja, der Wechsel auch zustande gekommen.
Und der Wechsel war jetzt der erste, der also der nicht konsequenzlos geblieben ist. Denn mit diesem Wechsel gab es ein bisschen Trouble. Du hast das selber öffentlich gemacht, indem du auch selber sagtest, du hast lange überlegt, ob du darüber sprichst und das so auch in die Öffentlichkeit trägst. Aber damit einherging unter anderem der Verlust des Status des Sportsoldaten bei dir, was eine der Haupteinkommen oder was die Haupteinkommensquelle eigentlich ist. Wusstest du das vor deiner Wechselentscheidung, dass es so kommen wird, oder hat dich das überrascht?
Also wir haben, ich wusste, ich bin bei der deutschen Bundeswehr, an sich Deutschland, verstehe ich. Deswegen haben wir auch, bevor ich in die Schweiz gewechselt bin, ganz klar mit dem Bundestrainer gesprochen, damals noch mit Hannes Vitenze, weil wir 2024 noch keinen kurzen Mittelstrecken-Bundestrainer hatten, weil Stefan ja Wittke erst ab Januar quasi Bundestrainer wurde. Habe ich damals mit ihm Kontakt aufgenommen, wie das aussieht, ob das möglich ist. Und dann hieß es ganz klar, es ist gar kein Problem mit Ausland, Bundeswehr etc. Deswegen habe ich gesagt, okay, probiere ich aus, mache ich, wenn es von den Verbandsseiten gar kein Problem ist. Bin dann in die Schweiz gewechselt und auf einmal hieß es dann, ist es ein Problem? Dann hat sich der Christian Hansmann eingeschaltet, plus Stefan Wittke, wieso ich nicht davor irgendwelche Probewochen gemacht habe in Deutschland etc. pp. Und da habe ich ganz klar gesagt, ich kenne die ganzen Sportler mittlerweile, wir sind per Du alle. Ich war mit denen auf Meisterschaften unterwegs und ich brauche keine Trainingswoche bei denen zu verbringen, wenn ich weiß, wie sie trainieren, wenn ich weiß, wie schnell sie im Training sind. Ich hatte genug Maßnahmen mit denen, wo ich so sie kennengelernt habe und ich weiß, wie schnell sie sind und wer in Frage kommt. Und dann hieß es so, ja, können wir eigentlich nicht machen, dies, das. Und dann haben sie sich überzeugen lassen, quasi eine Ausnahmegenehmigung für mich zu organisieren, so wie bei Joscha Seichow damals. Der ist ja auch damals nach Australien gewechselt, über die Bundeswehr und mittlerweile auch in Holland. Haben gesagt, gut, bis zum 31.07.25 hast du die Ausnahmegenehmigung, darfst in der Schweiz trainieren, bist bei der Bundeswehr angestellt und kannst quasi ganz normal trainieren. Das war für mich so, okay, gut, Kompromiss zumindest. Hab dann mich komplett aufs Schwimmen fokussiert, dachte mir halt immer so, gut, wenn die Leistung stimmt, ich mich verbessere und einen Sprung nochmal mache, zeige ich dem Verband quasi, gut, ich möchte schwimmen, mir geht's hier gut, die Leistung stimmt, ich verbessere mich immer weiter nach vorne. Sie lassen es vielleicht zu, so wie bei Joscha. Mehr als nur ein Jahr oder ein halbes Jahr, sondern ein Jahr oder 2 Jahre. Und dann weiß ich noch, da sind wir im Trainingslager gewesen, kurz vor der U23 EM. Hab dann, ich glaube, eine Woche vor der U23 meine Kündigung, also ah, stimmt gar nicht. Wir hatten davor noch Sete Colli in, wo war das, Barcelona?
Nee, in Rom sind die.
Ach nee, nicht Sete Colli, Mare
Ist in
Nostrum,
Rom.
Rorum. Mare
Ach
Nostrum
so,
war
ja,
es,
okay.
in Barcelona. Und da habe ich quasi eine E-Mail bekommen vom DSV, dass entweder ich wechsle nach Deutschland zum Bundesstützpunkt oder ich verliere meinen Kaderstatus, meinen Bundeswehrstatus, weil Ausland nicht möglich ist, das möchte die Bundeswehr nicht. Dann bin ich quasi, ich so, ich bin in der Schweiz glücklich. Habe ich gesagt, ich bleibe in der Schweiz, komme was wolle, weil Leistung hat gestimmt. Bin auch bei der Quali knapp eine Sekunde Bestzeit geschoben, habe mich enorm verbessert. Und dann glaube die Woche vor der U23 habe ich dann meine Kündigung bekommen vom Verband, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und hatte dann bis zum 31. oder 30.11. meinen Bundeswehrvertrag. Und bin mittlerweile aus der Bundeswehr raus. Ja, Begründung ist, die Bundeswehr möchte das nicht, dass Sportler im Ausland trainieren. Ich bin mit meinen Vorgesetzten bei der Bundeswehr ziemlich gut, weil, also bei mir ist es so, ich habe kein Abitur gemacht, wie ich schon erzählt. Aber liegt auch daran, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte danach auch zur Bundeswehr gehen. Also im normalen Spektrum und nicht zum Sportsoldat. Bin mit dem ziemlich gut, hatte schon mehrere Gespräche mit dem, wie es nach dem Sport weitergeht, etc. Hab ihn so, ich so, wie sieht das aus? Hat die Bundeswehr ein Problem damit? Hat das ganz klar verneint. Nein, das ist eine Entscheidung zwischen DOSB und dem Verband. Da war für mich schon so klar, gut, es geht irgendwie ums Prinzip. Bei, wie gesagt, Joscha Seichow geht's, bei Wasserspringern, beim Max Wesemann, glaub, heißt der. Der ist auch in der USA bei der Bundeswehr, da ist auch kein Problem. Bei mir ist es auf einmal ein Problem. Habe ich so gesagt, okay, dann ist es so, aber ich werde nicht nach Deutschland kommen, nur weil ich jetzt mir quasi den Willen füge. Und habe dann gesagt, gut, ich bleibe in der Schweiz, bin hier glücklich, verbessere mich, meine Trainingsgruppe ist top. Und habe gesagt, gut, dann ist es so, dann verliere ich den Bundeswehrkaderstatus. Aber ja, in meiner Kündigung stand auch ganz klar drin, wir müssen Sie kündigen, dies, das. Und unten drunter, ja, Sie können es nächstes Jahr wieder versuchen, weil es vorolympisches Jahr ist. Also an sich wurde ich gekündigt wegen einem Jahr, weil es nicht vorolympisches Jahr ist, wo ich mir denke, das ist an sich nur eine Formsache. Joscha Seichow ist auch in Holland. Oder ja, in Holland ist es, glaube ich. Auch über die Bundeswehr und ist auch nicht vorolympisches Jahr. Aber ich habe es mittlerweile abgehakt. Wenn es so nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Aber ist halt ein bisschen ärgerlich, dass bei einem geht und beim anderen nicht. Aber so ist es manchmal.
Okay. Es fühlt sich ungerecht an, auf jeden Fall. Das kann ich nachvollziehen. Jetzt fällt damit ja eine große finanzielle Stütze weg. Wie kompensierst du das? Weil das Leben in der Schweiz ist jetzt bekanntermaßen nicht ganz günstig.
Ja, das war der erste Schreck bei mir so. Ich komme in die Schweiz und dann so, ich brauche eine Wohnung. Damals in Leipzig habe ich für knapp 50 Quadratmeter meine, ja, knapp 700 € gezahlt, 750, direkt am Stadion, perfekte Lage, Innenstadt. Komme in die Schweiz, ja, da fangen die Wohnungen. Ich habe jetzt eine Wohnung mit, okay, top, relativ gute Lage, Dachterrasse, Aufzug. Das war die einzige, die frei waren im Moment. Habe ich genommen, 35 Quadratmeter Wohnfläche plus 60 Quadratmeter Dachterrasse.
35, ja.
Ja, und Dachterrasse für mich alleine, aber im Winter brauche ich den Dachterrasse auch nicht. Ja, sind halt ganz schnell bei 1500 Franken pro Monat. Und dann war halt wirklich so, okay, wie finanziert man das nach der Bundeswehr? Also ich hatte auch von der Bundeswehr schon Angebote, ja, wir würden dich danach auch übernehmen von der Bundeswehr, musst du halt nur sagen, jetzt hörst du auf oder hörst nicht auf. Und ich so, nee, ich habe ganz klar noch das Ziel, ich möchte schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Und dann hat quasi meine Eltern sind wieder eingesprungen, haben gesagt, gut, wir zahlen dir das. Wenn es dein Ziel ist, quasi nochmal zu Olympia, nochmal quasi zu schauen, was geht im Sport, finanzieren sie mich quasi. Also die zahlen gerade meine Wohnung, also die knapp 1500 Franken im Monat. Das zahlen sie. Alle anderen privaten Kosten zahle ich quasi selber über Vereine. Sporthilfe ist immer noch dabei. Ich habe jetzt einen neuen Sponsor seit Januar, wenn man es so sieht. Ja, über Kontakte quasi kennengelernt. Und
Du
so
darfst
für.
gerne Werbung machen. Wer ist es? Wer unterstützt den deutschen Spitzensport?
Das ist eine Schweizer Firma, das ist All for One Switzerland. Das ist quasi eine Firma, die sich mit Betriebssystemen auskennt, mit SAP zusammenarbeitet. Also wirklich irgendwie Marktführer sind in dem System, in der Branche und bin ich über einen Schwimmervater von Konstanz rangekommen. Bin ich echt dankbar. Deswegen, so finanziere ich mir das gerade ein bisschen mit, ja, Sponsoren und über meine Eltern, Sporthilfe. Und ich bin gerade dran, wie gesagt, die Homepage zu eröffnen. Und da ist auch noch, wird wahrscheinlich, da bin ich noch im Gespräch. Ich hatte jetzt in letzter Zeit mehrere Vorträge über den Spitzensport und da hat einer aus Konstanz, ein Unternehmer, gemeint, er könnte sich das vorstellen, professionell aufzuziehen mit Spitzensportler, Mindset etc. Da sind wir auch gerade dran, eventuell das auf die Homepage nehmen und so ein bisschen quasi sich ein kleines bisschen was dazu verdienen, ja. Aber ja.
Nee, also ja, so sind die einzelnen Bausteine, die dann auf einmal zusammenklicken müssen, damit das funktioniert. Und trotzdem warst du weiterhin für Leipzig am Start, für die Leipziger. Wenn da war jetzt auch in den vergangenen Wochen ein Zeitungsartikel und ohne dort ganz konkret, aber wenn man so zwischen den Zeilen ein bisschen liest und die Stimmung aufnimmt, dann gab es durchaus auch Unterstützung von der SSG Leipzig, dass du dort quasi das Startrecht behältst, als Aushängeschild fungierst, ne? Das, was du früher bei den großen in Saarbrücken gesehen hast, was du ja dann quasi in Leipzig auf einmal das Vorbild, das derjenige, der für die Porträtfotos nach außen gestellt wird und ins Schaufenster gestellt wird. Ist das so richtig oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert?
Nee, das ist schon richtig. Also ich weiß noch damals, als ich mit Hembacher das Gespräch hatte, ich würde wechseln, ich gehe in die Schweiz, war eine der ersten Fragen, ob ich weiterhin für die SSG starten möchte. Habe ich auch ganz klar gesagt, ich war jetzt die letzten 4 Jahre bei der SSG. Ich bin ohne die SSG wäre ich nicht zur Olympia gekommen durch die finanzielle Unterstützung und das Training von Hembacher. Ich habe gar kein Problem. Wie gesagt, ich bin auf den deutschen Verein eh angewiesen für eine deutsche Meisterschaft und für die Qualis, für internationale Starts. Braucht man einen deutschen Verein? Habe ich gesagt, gar kein Problem. Ich würde sowieso bei der SSG bleiben, vorausgesetzt die SSG möchte das. Und dann hieß es ja, auf jeden Fall, gerade mit dem Abgang von David und Marek hatten die dann quasi gar keinen mehr in der Spitze. Und wenn ich dann auch da bleibe, wäre es top für sie. Ich so, gut, ist quasi ein Win-Win für beide. Ich habe quasi einen Verein noch, sie haben quasi ein Aushängeschild. Dann bin ich quasi in die Schweiz gewechselt und dann hieß es auf einmal, kamen halt die ersten Rechnungen von mir quasi, wo ich zahlen hätte müssen für Trainingslager, für die Schweiz quasi, wo halt mein Schweizer Verein übernimmt ziemlich viel, aber halt nicht alles. Weil, wie gesagt, ich bin Deutscher und starte für, an sich in der Schweiz starte ich für einen Schweizer Verein, aber Trainingslager können sie schlecht über mich alles abrechnen oder halt angesprochen, Schweizer Meisterschaften kann ich erst nach einem Jahr im Finale schwimmen. Und solange ich halt kein Finale, keine Medaille oder so hole, können sie halt nicht alles zahlen. Und dann habe ich quasi die Rechnung eingereicht und auf einmal hieß es so, ja, wie jetzt Rechnungen? Und dann waren wir quasi bis, also von, hat angefangen im Februar ungefähr die Verhandlung, bis September, Oktober waren wir in Verhandlungen mit Leipzig. Immer mal wieder ein bisschen ausgetauscht. Am Ende waren wir knapp fünfstellig im Betrag, für den ich in Vorkasse gegangen bin. Und am Ende hieß es so, ja, also ich, bei der WM sind wir an sich nur Neunter geworden, habe dann meinen Olympiakaderstatus verloren. Und dann hieß es auf einmal so, ja, das Geld, was eigentlich der Olympiastützpunkt zahlen würde, diese, was ich in Vorkasse gegangen bin, können sie nicht zahlen, weil ich keinen Olympiakaderstatus mehr bin. Da hängt immer ein Rattenschwanz dran und nicht so läuft. Wie mache ich das jetzt? Und dann hat der Geschäftsführer von der SSG, der Matthias Macht, klar, gesagt, Timo, gibst du uns noch eine Chance? Und ich so, ja, klar. Hat er sich nochmal, glaube ich, 2 oder 3 Wochen Zeit genommen und dann Sponsoren aufgetrieben über Freunde, Bekannte, was auch immer. Und gesagt, Timo, wir haben was zusammengestellt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und hab's mir angehört. Ich so, ja, wenn ich auf keinen Geldern sitzen oder quasi kein Geld ausgeben muss und auf keinen Geldern sitzen bleib, bin ich der Erste, der sagt, ja, mach mal. Das ging dann ziemlich lange gut. Und dann war ich im, ich glaube, Oktober in Leipzig bei einem, von der Bundeswehr musste ich meine Einkleidung abgeben an einem Montag und am Wochenende davor waren noch die sächsischen Meisterschaften, deswegen war ich damals auf einmal sächsische Meisterschaften, also was macht der da?
So kam das.
Ja, ja. Und da war ich ab Mittwoch in Leipzig, habe dann für die 5. Klasse, ich bin da, ich kann Vorbild spielen, sage ich das immer wieder, quasi mit den Kleinen mal was machen, bisschen erklären, was Sache ist, wer ich bin, dass die auch jemand haben zum Anfassen und sehen, da kann's hingehen. Das war auch damals die Bedingung, wir machen das, aber nur, wenn ich quasi da bin für die Kleinen. Die haben das mega aufgenommen, wir haben Staffelstarts gemacht, wir haben ein bisschen trainiert zusammen und mir jetzt auch selber Spaß gemacht. Und dann war die, ich so, von mir aus können wir das gerne öfters machen. Die Kleinen haben nachgefragt, ob wir es öfters machen können. Ich so, ja, wenn ich Zeit habe, gar kein Problem. Bin dann, wie gesagt, im Oktober wieder nach Hause, also noch in die Schweiz gegangen. Dann war komplett Funkstille, dann kam gar keine Anfrage mehr, gar nichts mehr von Leipzig. Und dann war ich bei der Kurzbahn, bei der Deutschen Kurzbahn, wo ich ja wieder Deutscher Meister für Leipzig, habe mich für die EM, also Kurzbahn-EM war ich schon vorqualifiziert, aber nochmal richtig qualifiziert mit der, unter der Norm, bin die EM geschwommen und dann kam von Leipzig so quasi gar nichts, so null, keinen Beitrag, keine Story, als wäre, würde ich nicht existieren, war für mich schon so okay, komisch, habe ich was falsch gemacht, so gar keinen Kontakt mehr. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich hatte noch Kontakt zu dem Matthias Macht, aber das war auch der einzige. Ich habe auch bei der DMS dann damals vorgeschlagen, ich so, wir haben eine starke Trainingsgruppe, die Hälfte aus meiner Trainingsgruppe hat einen deutschen Pass. Ich könnte die überreden, dass sie für die SSG bei einer DMS schwimmen, damit wir ein bisschen stark sind. Wir wurden ja auch dieses Jahr Vierter, oder nee, letztes Jahr Vierter. Ja, das ist eine super Idee. Und dann musste ich quasi ja 80-90% von der Arbeit immer wieder nachbessern. Ich so, wie sieht's aus? Wollen wir den jetzt haben? Wollen wir nicht haben? Ich so, an sich ist ein guter Freund von mir in meiner Trainingsgruppe. Aber ich möchte ihm jetzt nicht sagen, okay, wir planen dich da ein. Und am Ende so, ah nee, machen wir doch nicht. Und ich so, entweder ja oder nein. Und dann war ich da ziemlich hinten dran. Er ist für uns die DMS auch noch geschwommen. Und dann war für mich schon klar, so, ist es das wirklich noch wert? Und habe dann für mich entschieden, okay, ich gebe einem neuen Verein quasi die Chance, mich irgendwie aufzunehmen, weil ich einfach gemerkt habe, der Kontakt zu Leipzig wurde immer weniger. Am Ende der Vorstand, ja, hatte Kontakt zu mir, aber sonst auch nicht mehr so, dass ich sage, okay, wir wollen das gerne öfters machen, dann kam gar nichts mehr. Habe ich für mich entschieden, okay, dann soll es so sein. Ich gebe einem anderen Verein die Möglichkeit, mich zu unterstützen oder mich als Sportler im Verein zu haben. Und so ist es ein bisschen entstanden.
Mhm. Das hörte man tatsächlich auch immer wieder, also in Gesprächen mit Eltern oder Schwimmern, dass du da, ja, dass das gerne genommen wurde mit dir, also dass du da durchaus Sympathieträger warst und auch das Vorbild, ne, du hast die Aktion ja beschrieben, und auch, dass der Vorstand da sehr rührig war, aber am Ende nicht erfolgreich, also das war auch zu lesen und zu hören, dass da am Ende dann die Gelder einfach nicht eingeworben werden konnten, um so deinen weiteren Verbleib in der SSG, und ich finde die Bedingungen jetzt durchaus legitim, zu sagen, du passt auf, ich hätte gerne einfach keine Kosten. So, ich möchte vielleicht noch nicht mal den riesen Gewinn machen, aber keine Kosten ist schon erstmal das Minimalziel, was hier im Vordergrund stehen muss, erreicht werden kann. Ist das so ein bisschen der Eindruck, den du generell hast, dass es sehr, sehr schwer ist, kostendeckend zu arbeiten als Schwimmer speziell?
Also man muss dazu sagen, als ich bei der Bundeswehr war, war das gar kein Problem, kostendeckend zu arbeiten. Ab einem bestimmten Niveau, gehe ich von außen, die meisten Vereine so. Man war bei einer EM, bei einer WM, Glück gesagt Olympia. Der Sportler ist in der Weltspitze und wir fahren ins Trainingslager. Klar muss der Sportler dann nicht mehr 100% zahlen vom Trainingslager, sondern nur 25% irgendwie so. Und den Rest kann man mit dem Bundeswehrgehalt aufbessern, das ist gar kein Problem. Sobald aber quasi, ich sage mal, die Haupteinnahmequelle fehlt, ist es schon schwierig, die Kosten zu decken. Aber wie gesagt, mit der Bundeswehr gar kein Problem. Jetzt im Nachhinein war halt wirklich für mich so, wie mache ich das? Am Ende, wie gesagt, dreiviertel Jahr war dann knapp fünfstellig Betrag offen für mich. Und ja, ich habe gespart, das ist nicht das Problem, aber dafür ist mir, also mir macht der Sport Spaß, ich bin gerne bereit, Opfer zu bringen, aber so viel dann am Ende ist es mir dann auch nicht wert zu sagen, okay, ich mache diesen Sport auf so einem Niveau und dann muss ich noch so oben drauflegen. Da hätte ich schon, also ich bin damit fein, ich weiß, Schwimmen ist keine Sportart, womit man Millionen verdient. Wenn ich am Ende plus minus null rauskomme, bin ich der Erste, der sagt, mache ich, macht mir Spaß und ich mache das, was ich liebe. Und das war mir einfach nur wichtig, dass ich quasi nicht drauf zahle am Ende, ja.
Absolut verständlich, finde ich auch wichtig. Also auch so ist auch mein Verständnis davon, dass ihr Profisportler seid, die das Leben auf die Leistung ausrichten. Und das soll kein Minusgeschäft sein, das ist kein Hobby mehr, was ihr macht. Ja. So als Ganzes und du ja dann jetzt auch im Speziellen. Und da soll was hängen bleiben eigentlich und da soll was zum Lebensunterhalt rumkommen. Das Thema ist ja seit Jahren eigentlich aktuell. Okay, jetzt hatten sich die Bande mit Leipzig so ein bisschen auseinandergelebt. Wie das ist in einer Beziehung, ja, man lebt sich so auseinander über die Zeit, der Kontakt wird weniger und die Anrufe werden weniger. Und man wirft sich wieder auf den Markt, auf den Schwimmmarkt. Wie kam da jetzt der Kontakt zu Wiesbaden zustande? Hattest du noch mehr Angebote oder auch Anfragen gestellt zu anderen Vereinen? Wie läuft das?
Diesmal ging es über meinen jetzigen Trainer aus der Schweiz. Er meinte ganz, also er kennt den Crossi, also den Trainer aus Wiesbaden, den Oliver Kossmann, kennt er schon scheinbar ziemlich lange und er fragt mal an, ob da Interesse besteht. Er meinte so, ja, wo gibt's denn in Deutschland Vereine, die sich quasi leisten können, jemand aus der Spitze zu nehmen? Und ich so, wenn überhaupt Frankfurt oder Wiesbaden, wo ich mir jetzt so vorstellen könnte. Weil, Glück gesagt, jeder schon mal weiß, bei einer DMS, Frankfurt, Wiesbaden, haben immer Auswärtige dabei, die müssten Geld haben. Und er so, ja, den Trainer aus Wiesbaden kennt er, da fragt er mal nach. Ging das so ein bisschen in die Phase, so, ja, man fragt mal an, wie sieht denn das aus, und ging dann ziemlich schnell, bis wir ein Telefonat hatten, der Crossi und ich, und haben das so ein bisschen besprochen, und er so, ja, er kann sich's vorstellen, haben dann so ein bisschen die Einzelheiten besprochen, und so ging das dann, also Mitte Januar hatten wir so das Telefonat, und dann ging eigentlich so ziemlich schnell alles mit, okay, reichen wir ein, wechseln wir, und hab halt ganz klar gesagt, bevor irgendwas an die Öffentlichkeit geht, möchte ich eine Nachricht haben, damit ich quasi mich bei Leipzig bedanken kann. Und es nicht heißt, sie erfahren aus der Zeitung und aus der Presse, ich wechsle, sondern ich möchte das mit Leipzig noch ordentlich zu Ende bringen. Und dann ist der Wechsel gar kein Problem mehr.
Ja. Hast du Forderungen gestellt an die Wiesbadener?
Nein, also damals, also zu mir hieß es, Crossi ist jemand, der hat gibt keine Verträge raus, sondern man hat sein Wort und darauf ist Verlass. Bei mir ist es so, ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit einfach nur das Wort geben und dann heißt es, gut, wir zahlen das und dann zahlen wir es doch nicht. Habe ich gesagt, gut, ich hätte gerne einen Vertrag, habe ihm quasi mein Jahresplan ungefähr ein bisschen zusammengerechnet und er so, kriegen wir hin. Und dann haben wir, also ich habe halt gesagt, ich möchte auf keine Kosten sitzen bleiben. Und das war quasi seine, also gut, kriegen wir hin. Er verspricht mir, dass ich keine Kosten habe und alle Kosten übernommen werden. Und da war für mich klar, gut, dann gab es quasi nur einen Promo-Vertrag und wo alles drin stand. Und ich so, gut, dann bin ich auch zufrieden, weil, wie gesagt, ich mache den Sport nicht, um Geld zu verdienen, sondern was mir Spaß macht. Hab einen Verein, der quasi sagt, gut, ich zahle jetzt, wir zahlen dir alle Kosten, die du uns schickst und fertig. Aber jetzt so Forderungen in dem Sinne, ich möchte, keine Ahnung, 4.000 € im Monat haben, das auf jeden Fall nicht, weil das ist utopisch.
Ja, aber das ist ja schon so, ich möchte auf keinen Kosten sitzen bleiben, ist ja durchaus etwas, womit
Ja,
man
das ist auf jeden Fall,
losläuft.
war so meine Forderung, keine, ich habe auch gesagt, ich weiß, es ist ein Geben und Nehmen. Ihr gebt mir quasi das Geld, dafür bin ich da für eine deutsche Meisterschaft, für eine DMS, für eine DKM oder auch mal zum Vorbeikommen, für, wie gesagt, auch für die Jugend von denen. Da habe ich gar kein Problem mit. Es macht mir auch an sich ein bisschen Spaß mittlerweile. Am Anfang muss ich mich noch ein bisschen reinfinden in diese, ja, die schauen zu dir hoch, du bist das Vorbild von denen und ich so, bin 22, sucht euch bitte jemand anders aus, so. Aber mittlerweile habe ich damit an sich weniger Probleme und mach dann einfach, ich spiele dann meine Rolle, sagen wir es mal so, und bin das Vorbild.
Ja. Ach,
Ja.
das, wenn es den Kiddies gefällt und die fragen, ob du wiederkommen darfst, machst du das offensichtlich ganz gut. So viel
Ja.
Selbstvertrauen kann man da sicherlich mitgeben. Wie sind denn dann jetzt die Pläne für 2026, wenn du sagst, du hast das? Also, warte mal, geh mal nochmal einen Schritt zurück. Habt ihr jetzt, über welchen Zeitraum habt ihr gesprochen? Bis LA 28? Bis Kurzbahn WM in China?
Das war mir auf jeden Fall auch wichtig, das auch zum Wechsel nochmal. Ich hatte damals in Leipzig einen Vertrag, der ging immer nur ein Jahr lang. Das war auch so ein Grund für mich, so, ich habe einen Vertrag bis zum Sommer. Was ist, wenn ich in einem Jahr verletzt bin, mich verletze, krank werde, die Quali nicht schaffe? Werde ich verlängert? Muss ich mir dann doch auf einmal noch spontan einen neuen Verein suchen? Und Glück gesagt, die Ausgangssituation, man ist verletzt, man hatte keine Leistung gezeigt, sich dann einen neuen Verein zu suchen und Forderungen zu stellen, ist dann immer so ein bisschen schwierig. Dann habe ich gesagt, gut, ich möchte an sich, wenn ich einen Verein habe, einen Vertrag, der nicht nur für ein Jahr befristet ist. Und das hatte ich in Leipzig quasi nur für ein Jahr und Crossi meinte ganz klar, wenn, dann gerne, wenn ich diese Sicherheit brauche, bis 28. Also wenn ich es richtig weiß, ist der Vertrag also bis Dezember 28. Da ist quasi für mich der Kopf dann auch einfach frei und ich sage, gut, ich kann mit freiem Kopf schwimmen, ich kann es so lange machen, wie es Spaß macht, wie ich den Erfolg habe und nicht, ich muss jetzt dieses Jahr performen. Klar, das ist mein Wunsch, ich möchte performen, aber nicht diesen Druck noch zu haben, ich muss, sonst habe ich keinen Verein mehr oder ich kriege vielleicht keine Gelder mehr, sondern ich habe die Sicherheit auf der Seite und das war mir auf jeden Fall noch wichtig, ja.
Ja. Okay. Wie sieht jetzt so der Plan aus noch für dieses Jahr? Lass uns mal in die
Achso.
Zukunft blicken. Ja, ich habe ja die Frage zurückgestellt. Alles gut. So, jetzt ist ja, wir haben ja schon gesagt, so Trainingslager Südafrika ist durch. Nächste Ziel sind dann jetzt ganz kurzfristig am Wochenende und dann Schweizer Meisterschaften, deutsche Meisterschaften. Aber da kommen ja noch ein paar Monate hinten ran. Was ist da so die Idee? Wie soll das erfolgreiche Jahr von Timo aussehen?
Also ja, klar, Schweizer Meisterschaften, dann haben wir die Woche danach noch, das ist in der Schweiz quasi so wie bei uns in Deutschland die DMS, noch eine Clubmeisterschaft. Da werde ich aber nur ein bisschen Easy Speed prüfen, ein bisschen Wettkampfhärte probieren und nicht halt nicht zu viel Belastung für die Deutschen dann haben, dann die Deutschen. Und danach ist wahrscheinlich wieder ein bisschen Pause angesagt, also vielleicht so eine halbe Woche, halbe, dreiviertel Woche. Mal wieder nichts tun. Man hat die Quali geschafft und wahrscheinlich ist es so wie letztes Jahr, dass wir wieder ins Trainingslager fliegen, ein, zweimal. Bis jetzt ist, glaube ich, noch nicht wirklich was geplant, also nicht, dass ich wüsste. Aber letztes Jahr als Beispiel waren wir in Calea direkt nach den Deutschen und dann 1,5 Monate später noch in Sardinien. Ich gehe davon aus, dass es so ähnlich aussieht dieses Jahr. Ob wir die gleichen Orte anstreben, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall nochmal 1 bis 2 Trainingslager. Dann ist noch geplant, sehr wahrscheinlich das AP-Race in London wieder. Das müsste im Mai irgendwie sein. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Plan als Ausgleich zu Mare Nostrum dieses Jahr, weil mein Trainer nicht so glücklich war mit Mare Nostrum und er so, komm, probier mal was Neues aus. Und AP Race war ich schon, tolle Veranstaltung. Und sonst, ja, dann irgendwann die EM hoffentlich, wenn die Quali stimmt, aber an sich ist die Quali-Zeit 1,5 Sekunden über meiner Bestzeit, also sollte ich hinkriegen. Training läuft dafür echt gut. Dann erstmal in die Sommerpause gehen. Vielleicht komme ich dann auch wieder in die Bundeswehr rein. Da ist auf jeden Fall der Crossi dran, mich da irgendwie wieder reinzukriegen, was ich auch echt dankbar bin. Und dann Kurzbahnsaison ist bei mir sowieso immer spaßig, also macht mir am meisten Spaß. Ich bin da ziemlich gut. Und gerade mit Hinblick, dieses Jahr ist wieder eine Weltmeisterschaft. Da auf jeden Fall vielleicht den Einzelstart versuchen. Also ich gehe davon aus, mit 1,42,3 ist die Qualizeit ziemlich gut. Also die Möglichkeit, die Qualizeit zu unterbieten, sollte ziemlich machbar sein. Und dann mal schauen, wie weit es bei einer WM geht. Aber sonst, das ist noch ziemlich weit gedacht. Aber erstmal Step by Step bis zur EM und erstmal die Quali, ja.
Jetzt hast du es ein bisschen geskippt und ich frage ganz konkret nochmal nach. Ein erfolgreiches Jahr für Timo. Timo heißt bei einer EM oder Kurzbahn WM oder DKM, darfst du das aussuchen, welches der Highlight-Wettkampf sein soll. Konkret was? Ein Platz, eine Zeit?
Schwierig. Also an sich ist bei mir so, ja, mein Ziel ist mittlerweile einen Einzelstart. Also an sich bei der EM jetzt den Einzelstart zu kriegen. Über 200 Graue, das ist auf jeden Fall. Ja, bei einer EM sind es auch 4 Startplätze. Das ist auf jeden Fall so das nächste Ziel, was ich so anstrebe. Bei der EM den Einzelstart, vielleicht ein Halbfinale, vielleicht sogar Finale. Ich weiß noch nicht, wie gut es läuft. Vielleicht mache ich wieder einen Sprung, vielleicht auch nicht. Deswegen, da bin ich komplett frei, lass mich überraschen. Dann ganz klar, DKM-Titel verteidigen, mal schauen. 200 Graue. Und ja, langfristig, wie gesagt, die Kurzbahn-WM auf jeden Fall. Mit 1,42 bin ich ins Halbfinale zwar reingeschwommen. Also hoffentlich bei einer WM auch ins Halbfinale, vielleicht auch Finale diesmal. Aber da muss wirklich noch einiges kommen und da ist noch einiges Training vor mir, aber darauf freue ich mich.
Hast ja auch noch ein bisschen Chlorwasser, was die Rinne runterfließen wird. Hast du ein Enddatum in der Schweiz? Also ich weiß, ich kenne die Bedingungen nicht, dass ich jetzt irgendwie raushöre, das geht zu Ende, aber die Australier hatten mal die Bedingung, dass du, glaube ich, nur ein Jahr jetzt noch da bleiben darfst, Richtung Brisbane 32 zum Beispiel. Bei den Amerikanern ist ja häufig, wenn das College vorbei ist, dann wird sich da nochmal ein neuer Lebensweg aufgemacht. Gibt es so ähnliche Randbedingungen, die einen Wechsel erzwingen, auch in der Schweiz?
Das Einzige in der Schweiz ist es so, also an sich gibt es kein direktes Ablaufdatum für mich, also vom Sport gesehen gar nicht. Die Schweizer wollen auch eigentlich, also der Verband hat schon nachgefragt, ob ich irgendwelche Vorfahren habe in der Schweiz, dass ich Schweizer Staatsbürger werde, und für die starten könnte. Und ich so, ja, mein Opa ist leider eine Generation zu jung dafür. Zu alt, irgendwie so war das. Aber das Einzige, was bei mir abläuft, ist 2029 im Februar sind meine vier oder fünf Jahre dann um in der Schweiz. Da müsste ich rein theoretisch, ich weiß es nicht, ob ich dann einen Aufnahmetest machen muss, ein Formular ausfüllen oder so, das ist dann quasi nur meine Bewilligung, dass ich in der Schweiz lebe, läuft dann aus. Aber ich gehe davon aus, wenn quasi der Sport läuft und das ist das kleinste Problem. Also an sich gibt es kein Ablaufdatum in der Schweiz. Es gibt nur diese, wie in Deutschland, der deutsche Pass läuft nach 4 oder 5 Jahren ab, dann muss ich den erneuern. Aber das ist so in ferner Weite erstmal.
Ja, das ist auch sehr, sehr weit gedacht. Also LA 28 scheinst du von der Schweiz aus angehen zu
wollen. Das ist gar kein Problem.
Möchtest du noch irgendwas loswerden jetzt zum Ende dieses langen und ausführlichen Gesprächs? Ein Punkt, den wir ausgelassen haben. Irgendwelche Danksagungen, die dir auf dem Herzen liegen.
Auf jeden Fall, also wenn wir gerade das Thema mit Leipzig angesprochen haben, würde ich mich gerne, je nachdem, wer auch zuhört bei dem Podcast, bei allen Leipzigern bedanken für die schöne Zeit und ich weiß auch, ich schätze das wert, dass ich ohne Leipzig gar nicht so weit gekommen wäre. Gerade mit Olympia, EM, WM, was es auch alles dabei war. Auch beim Trainer Frank Embacher bin ich echt dankbar. Aber ich freue mich jetzt auch auf die Zukunft, was es kommt mit Wiesbaden. Ich weiß auch, die haben mehr Erfahrung mit auswärtigen Sportlern. Die sind ja gerade Maurice Gabajowski ist in den USA. Und deswegen weiß ich, da ist ein bisschen, ja, die wissen besser damit umzugehen, wenn ein Sportler außerhalb wohnt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Und ich freue mich, was jetzt noch kommt. Und ja, schau positiv in die Zukunft.
Das klingt sehr gut und nach allem, was ich gehört habe, gucke ich auch mit dir auf dich gemeinsam positiv in die Zukunft und sage ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Es ist etwas länger geworden, als wir gedacht haben, aber es war sehr interessant, mal so hinter die Kulissen zu schauen, was alles da drin steckt im Profisportler und welche Entscheidungen eigentlich eine Rolle spielen bei dem, was dann nach außen getragen wird. Timo, alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich, wenn wir uns in Berlin sehen bei den deutschen Meisterschaften und bis dahin bleib gesund, viel Erfolg und frohes Schwimmen.
Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.